Ja, es gibt viele, die im Schatten stehen. Im Schatten einer Königin, nicht nur Prinz Philipp. Also immer zwei Schritte hintendran, auch manchmal drei Schritte, die Prinzgemahle. Niemals vor der Königin gehen. Also jedenfalls bei offiziellen Terminen, was man privat gemacht hat. Ja, das kann man sich so ein bisschen ausdenken. Ja, und darüber gibt es viel zu erzählen. Heute in meinem royalen Podcast.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Ja, diese Woche in Annelies royaler Welt ist mal alles anders. Also, heute ist nicht mein royal-affiner Kollege Chrissy Kahn dabei, aber keine Sorge, er hat immer einen Platz in meinem Podcast und in meinem Herzen. Ich habe mich heute mit einem royalen Kenner und Experten für alles Royales und im Speziellen natürlich auch Prinzgemahle verabredet. Und zwar ist es mir auch ein besonderes Vergnügen, wie es Prinz Charles eben gesagt hat, Jürgen Worlitz zu begrüßen. Er sitzt ganz im Norden von Deutschland, in Eckernförde. In Mainz und hier in meinem Podcast mal anders. Wir sind verbunden über einen ganz besonderen technischen Trick und wenn man ab und zu mal eine Rückkopplung hört, einfach nicht wundern. Es ist nicht so, wie wenn wir jetzt im Studio sitzen würden. Ich würde natürlich Jürgen Worlitz gerne von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn einfach mal tief in die Augen schauen. Geht leider nicht und wir können auch leider keinen Tee trinken, was ich ja immer mit Chrissy Kahn mache. Und ich sage, hallo Jürgen Worlitz, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich sage auch hallo und ich denke mal, Sie sind schöner als ich, also macht nichts, wenn man mich nicht sieht. Aber Sie sieht man ja auch nicht in Ihrem Podcast. Und technische Spielereien, die liebe ich ganz besonders. Wollen wir schauen, dass es klappt.
Ja, wunderbar, Herr Worlitz. Schön, dass Sie da sind. Ja, das war jetzt ein besonderes Event, sage ich jetzt mal. Die Trauerfeier von Prinz Philipp. Wir haben die Bilder noch im Kopf von der Beisetzung. Die Queen ganz allein in der St. George Chapel. Wie haben Sie so die Beisetzung empfunden, als Sie sie gesehen haben?
Ich sag ehrlich, ich fand das ein sehr würdiges Ereignis. Besonders natürlich auch, weil das Wetter so toll war, denn die Außenaufnahmen, die waren ja am Anfang schon überwältigend. Allein der Aufmarsch von 700 Gardisten und dann eben die Zeremonie, die ja so ganz anders war durch Corona und dadurch eigentlich etwas entwürdigend. Denn so hatte sich das Philipp sicherlich nicht vorgestellt, auch wenn es immer heißt, er habe alles im Griff gehabt und alles genau geplant. Mhm. Aber Corona konnte er nicht planen. Man konnte nicht wissen, dass die Trauergäste weit auseinandersitzen würden und dann noch schwarze Masken tragen müssten. Also das war schon ein bisschen fremd, wenn man da so sagen darf.
Aber es war ja so ganz in seinem Sinne, ne, muss man sagen. Also die Beisetzung, der wollte ja nie viel Tamtam. Und ich glaube, so traurig wie es ist, Corona kam ihm jetzt einfach für seine Trauerfeier, so wie er sie wollte, zugute, ne? Also er wollte ja kein Staatsbegräbnis und wollte auch nie seinen Geburtstag feiern. Also von daher war doch das für ihn eigentlich eine Trauerfeier ganz in seinem Sinne.
Ja, er hat natürlich ein paar mehr Gäste erwartet und erhofft. Also ich sag mal, 300 Leutchen sollten da schon Platz nehmen. Und jetzt wissen wir ja, es waren gerade mal 30. Und ich denke, da haben viele, viele gefehlt, die ihm nahe standen, die ihn begleitet haben auf seinem fast 100-jährigen Lebensweg. Und das ist schon ein bisschen schade, dass die eben nicht dabei waren.
Es ist ja so, die Queen hat ja einen starken Mann an ihrer Seite jetzt verloren. Also er hat ja unheimlich viel geholfen, er hat ja ganz im Dienste gestanden und er hatte mal in einem Interview gesagt, wir hören uns jetzt gerade mal gleich das an, wie er seine Karriere gesehen hat in der Royal Navy und die dann dadurch, dass Prinzessin Elisabeth dann Königin wurde, ja im Prinzip zunichte gemacht worden ist. Lassen Sie uns mal kurz in diesen Ton reinhören von Prinz Philipp.
Es war in der Tat etwas enttäuschend, denn ich war gerade Fregattenkapitän geworden. Der interessanteste Teil meiner Marinekarriere hatte ja erst begonnen. Aber weil ich mit der Königin verheiratet war, war es meine erste Pflicht, ihr nach Kräften zu dienen.
Das ist ja auch ein Ton, wenn man ihn so hört. Er ist ja schon sehr bezeichnend. Er wusste ganz genau, was jetzt passiert, also mit dem Tag, an dem der Vater der Queen gestorben ist oder damals noch von Prinzessin Elisabeth, ne?
Bei Prinz Philipp muss man ja wissen, dass er ein hochadliger Mann ist. Er ist also standesgemäß gewesen. Er war ein Prinz von Dänemark und Griechenland und stammte aus dem Hause Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg. Er hat also ganz genau gewusst, was auf ihn zukommt, wenn er eine künftige Königin heiratet. Und genau das ist der Punkt, was viele heute manchmal so belächeln, wenn das Wort standesgemäß fällt. Er war standesgemäß, er wusste, was in seinem Stand erwartet wird von ihm, und er hat sich in dem Augenblick, wo er Ja zu ihr gesagt hat, auch zu all diesen Pflichten bekannt und dann eben, wie Sie eben ganz richtig gesagt haben, seine eigene Karriere erstmal geopfert.
Aber es war natürlich auch so, es ging ja auch um den Familiennamen, also um den Namen seiner Nachkommen. Da gab es ja in den 50er Jahren dann auch, eine Auseinandersetzung, dass er gesagt hat, er ist ja in Mountbatten. Wieso sollen die Kinder nur Windsor heißen? War das so Ihrer Meinung nach gut, dass er so auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, ich möchte, dass meine Kinder bitte auch meinen Namen mittragen?
Ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass der Name Windsor ja auch schon ein Kunstgebilde war. Das war ja schon ein Drahtseilakt. Denn wenn man bedenkt, dass die Familie ja früher Sachsen-Coburg-Gotha geheißen hatte und sich nur wegen der Weltkriegs-, der ersten Weltkriegsmisere gegen Deutschland umbenannt hatte, um deutsche Wurzel zu tilgen, da denke ich mal, dass das damit hineinspielte. Denn auch dieses Mountbatten hieß ja früher Battenberg. Das Ganze ist also ein Konglomerat gewesen von Zurechtbiegerei. Und da hat er sicherlich irgendwie gedacht, warum sollen wir dann nicht das Mountbatten damit einfügen? Dann haben die Kinder sozusagen trotz alledem eine eigene Linie, nämlich dass seine dort mit drin ist.
Also es war ja nicht so, dass die Queen gesagt hat, klar, das machen wir so, kein Problem, sondern er ist ja dann auf Weltreise gegangen und war ja erstmal 4 Monate weg und hat einfach gesagt, so, ich denk drüber nach, du denkst drüber nach, wie er sie ja genannt hat und kam zurück und dann ging das dann auch. Aber es war ja schon so auch eine Krise. Wenn also ein Prinzgemahl mal sagt, ich bin jetzt mal weg, gehe auf die Britannia, also auf das Schiff und segel jetzt mal in die entlegensten Ecken der Welt. Das finde ich schon, das war in den 50er Jahren, muss ich sagen, da hat er aber auf den Tisch gehauen, oder?
Sie meinen also, dass die Namensgeschichte so hoch gehängt worden ist, dass man 4 Monate drüber nachdenken muss. Ich kann nichts dagegen sagen, das wäre jetzt ja fatal. Wir können keinen mehr fragen, außer die Queen selber. Und die wird nichts dazu sagen. Aber ich denke mal, das mit dem Namen, das hätten die auch anders irgendwie noch hingebogen. Denn daran kann es ja nicht stehen oder fallen, denn Prinz Philipp ist ja ohnehin, das muss man ja auch wissen oder was viele nicht wissen, naturalisiert worden. Das bedeutet nämlich, er ist ja Prinz von Griechenland und Dänemark gewesen und hat dort auch zumindest theoretisch Thronansprüche gehabt. Also er ist dort ein Thronerbe an so und so viel der Stelle halt gewesen. Und diese ganzen Thronanrechte dort musste er auch aufgeben. Dadurch konnte er also nicht mehr König von Dänemark und auch nicht mehr König von Griechenland werden. Also er hat schon seine Opfer gebracht und das war eben erforderlich, weil nicht mehr so wie bei den Habsburgern Reiche vergrößert wurden durch Zuheirat. Das gibt's nicht mehr. Und daher hat er das auch schon aufgeben müssen. Also ich denke mal, dass er sich in der ganzen Persönlichkeit verkleinern musste, obwohl er ein großer Mann war, das war ihm bewusst.
Herr Wollitz, Sie haben ihn ja auch gesehen. Wie hat er denn auf Sie gewirkt? Er war ja ein sehr statthafter Mann, wie Sie ja gerade eben gesagt haben, ein großer Mann. Wie war das für Sie, die Begegnung? Wo war das?
Ich muss jetzt mal ein Geständnis machen. Ich bin also gut über 70. Ich habe ihn, das sage ich jetzt nur, schon das erste Mal gesehen. Da war ich 4 Jahre alt, als kleiner Knirps mit kurzen Hosen. Da gibt es ein Foto, wie ich stolz vor dem Auto von Prinz Philipp posiere, und zwar in der Lüneburger Heide. Da war ein Militärmanöver und ich bin mehr oder minder zufällig dort mit meinen Eltern vorbeigekommen. Und da konnte man zuschauen und da habe ich Prinz Philipp gesehen. Man hat mir das natürlich vorher erklärt, dass da ein ganz wichtiger Mann ist, nämlich der Mann der britischen Königin. Und das fand ich sehr, sehr aufregend und habe mich gewundert, weil da nämlich ein Mann mit Rock stand. Ich habe noch nie einen Mann zuvor mit Rock gesehen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und auf dem Kopf trug er so ein Schiffchen, also keine normale Mütze. Spitze. Und er war ein großer Mann und er winkte einem freundlich zu. Ich war quasi der einzige Zaungast. Das fand ich schon ganz lustig. Später habe ich ihn mehrfach gesehen, weil er auch gerade als Mann des Segelsports nach Kiel gekommen ist, zu privaten Besuchen wohlgemerkt, nicht zu offiziellen, und hat denn dort eben als Segelfunktionär sich über den Segelsport unterrichten lassen. Dann ist er wieder gekommen bei Staatsbesuchen, auch in den Norden, und da war er dann eben an der Seite der Queen, die teilweise, wenn es abends losging, in großer Robe mit Diadem erschien. Da war ich schon Journalist. In Berlin habe ich ihn wieder gesehen beim Staatsbesuch. Das war übrigens zuletzt 2015. Naja, so hat der Mann mich immer, wenn man so will, begleitet, oder ich ihn als Wegbegleiter aus der ganz großen Ferne. Und ich muss sagen, die beiden sind immer ein sehr imposantes Paar gewesen. Und vor allen Dingen, Philipp fiel nie irgendwie auf, dadurch, dass er eine Kleinigkeit hinter der Königin ging. Das spielte überhaupt keine Rolle. Er war genauso beliebt.
Also es war schon so, dass er auch seine Rolle direkt gefunden hat, ne? Und wusste, weil sie ja auch, wie sie ja auch gesagt haben, er kam ja aus, sagen wir mal, aus diesen Kreisen und wusste, worauf er sich einlässt. Aber trotzdem hat er doch auch gehadert. Also er hat das doch nicht einfach so, sagen wir mal, easy weggesteckt, sondern er musste sich auch trotzdem da einfinden, oder?
Sicher muss man sich einfinden, aber ich meine, ich sehe das heute natürlich auch aus einer anderen Brille, indem ich mir sage, wenn man so eine Chance kriegt, man muss natürlich Abstriche im eigenen Dasein machen, aber was gewinnt man alles dazu? Also so hoch angesiedelt zu werden wie Prinz Philipp, das hätte ein kleiner Marineoffizier, selbst wenn er dort noch eine sogenannte Karriere gemacht hätte, er wäre also ein mehr oder minder mittelmäßig finanziell ausgestatteter Prinz aus Dynastien gewesen, die nicht besonders wichtig sind, nämlich Griechenland zum Beispiel, und hätte dort eben vielleicht ein glücklich und zufriedenes Dasein geführt. Aber in die absolute Weltspitze katapultiert zu werden, naja, da muss ich immer sagen, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Wer in Schlössern lebt, wer von goldenem Besteck isst. Also ich sag mal, da sind doch sehr, sehr viele Annehmlichkeiten. Das ist so wie ein Weltstar, der sich wundert, dass er nicht mehr zu McDonald's gehen kann, um da einen Hamburger zu essen, weil die Leute alle gucken oder angelaufen kommen. Da würde ich auch sagen, jammer man weiter, aber das andere ist ja super, wie du sonst so lebst.
Also ich meine, er konnte ja auch ganz viel auch bewegen. Also er konnte ja auch seinen Interessen dann auch ja nachgehen, ne? So in Sachen Naturschutz, Umweltschutz, aber auch der Jugend und den Kindern, also diese Arbeit, dieser Duke of Edinburgh Award, also das hätte er ja, wenn er nicht Prinz Gemahl geworden wäre, hätte er es ja eigentlich gar nicht so machen können, ne? Also er wäre niemals Präsident oder Ehrenpräsident vom WWF geworden als normaler, ja, Philipp, sage ich jetzt mal, oder?
Er wäre vielleicht Schirmherr der Marinejugend geworden oder sowas in der Art in Großbritannien. Nein, da haben Sie völlig recht. Er hat seinen Weg selbst gefunden und er ist in höchste Ämter hineingewählt worden, gerade auch WWF. Ich habe ihn auch bei einer WWF-Tagung in Hamburg getroffen, habe ihn auch interviewen können und, was auch sehr selten ist, er hat mir ein Autogramm gegeben. Ich glaube, es hat kaum ein Journalist ein Autogramm von Prinz Philipp. Und das hat einen besonderen Hintergrund damals gehabt. Ich hatte von allen meinen Interviewpartners mir Unterschriften geben lassen auf Blätter, die dann für wohltätige Zwecke abgegeben wurden. Und das ist mir immerhin 2-3 Mal gelungen. Und da war eben auch Prinz Philipp mit auf dieser Liste. Und da war ich schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, stolz. Das ist immer übertrieben als Journalist. Man zuckt dann auch mit den Schultern. Aber man hat sich gefreut, sozusagen einen Fisch an der Angel gehabt zu haben.
Na, absolut. Das ist ja schon was Besonderes. Also ein Autogramm in Anführungsstrichen oder eine Unterschrift zu bekommen, weil, ja, man kriegt die ja nicht, ne? Also es ist eine tolle Idee, muss ich sagen. Da haben sich ja aber trotzdem, ich weiß, man darf sich ja als Journalist jetzt nicht so auf die Schulter klopfen, aber es war trotzdem ein besonderer Moment, oder?
Natürlich war das ein besonderer Moment. Es ist ja auch immer ein Moment, man musste mit allen Sachen irgendwie Geld verdienen. Man wollte nicht, sondern man musste. Man musste. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob man muss. Und daher ist das immer dann schön, wenn einem irgendetwas gelungen war, dann war das sozusagen, dass man auch ein Geschäft zum Abschluss gebracht haben. Klingt banal, aber es ist leider so. Es ist ja alles durch die Businessbrille zu sehen, denn sonst wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen, ja, ein Royal Watcher, also einer zu werden, der hinter den Royals herläuft.
Und wie war er denn so im Umgang, wenn man ihm gesprochen hat? Also wie hat man ihn angesprochen? Sie wurden ihm wahrscheinlich, ja, sagen wir mal, zugeführt. Man darf oder soll ja gerade die Royals ja nicht von der Seite, ich sag mal, anquatschen und mal, ich habe hier mal eine Frage, sondern das ist ja alles schon sehr, sehr formell gewesen, oder? Wie war das denn da gerade, was Sie gerade gesagt haben, wo Sie ihn interviewt haben in Sachen im WWF?
Natürlich ist das immer sehr formell bei den Royals, aber auch beim Adel ganz generell. Man muss sich ja, und da muss ich jetzt wieder auf die journalistische Ader kommen, man muss sich ja fragen, was will ich? Will ich bei jemandem im übertragenen Sinn auf den Schoß? Dann habe ich mich entsprechend zu benehmen und dann redet man die Menschen entsprechend an. Das heißt also, bei Prinz Philipp war die Anrede ganz klipp und klar, Your Royal Highness. Und das sagt man dann, und sowas geht mir auch heute immer noch runter wie Honig, wenn man so will, das kann ich einfach aussprechen, ohne dabei mir irgendetwas zu denken. Mhm. Das muss man einfach wissen, im Kopf wissen, und da sollte man keine Fehler machen. Und wenn man heute manchmal so was, na sagen wir mal, dümmliche Talksendungen im Fernsehen sieht, wo mal Adel ist, dann wird immer als erstes gefragt, hoch, wie darf ich Sie denn anreden? Mhm. Und da wird schon an die Schulter getippt. Und dann sind sie eben ganz begeistert, wenn man dann sagt, dürfen einfach Gloria zu mir sagen. Mhm. Und dann wissen wir alle, Fürstin Turnotaxis sitzt da, aber ich darf Gloria sagen. Mhm. Und bei Philipp würde natürlich kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, Philipp, sondern man sagt dann eben, Eure Königliche Hoheit, ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt mein Mikrofon vor die Nase halten darf.
Das ist in der Tat so, und dass man wahrscheinlich dann auch denkt, Prinz Philipp, der einen großen oder einen schönen Humor hatte, witzig war oder auch zugewandt und bestimmt auch ein guter Smalltalker war, dass man dann denkt, man kann ihn einfach mal so, also nicht formell und angemessen ansprechen, ne? Also, dass man dann plötzlich so reinrutscht, ne? Oder vielleicht versucht es reinzurutschen, da muss man sich ja schon sehr konzentrieren, oder?
Ja, das ist schon richtig. Wir leben ja heute in einer etwas anderen Zeit, wo viele sich untereinander immer nur mit Vornamen anreden. Das ist ganz normal. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Wenn ich weiß, einer hat die und die Anrede, dann sage ich das. Und das ist normal. Bei der Königin gibt es übrigens nur immer ein Wort, eben auch bei einem König. Und das ist Majestät, Eure Majestät. Und dann ist das okay so.
Also bei Ihnen kann man jetzt auch noch mal ein bisschen was lernen, gell? Hier in unserem Podcast in Annelies royaler Welt. Wie spreche ich die Royals an?
Ich sag's Ihnen. Also, wie gesagt, ein König, eine Königin, auch eine Angeheiratete, also Königin Silvia, ist Majestät. Ich spreche sie an mit Eurer Majestät. Wenn ich Ihnen aber schreibe, dann fängt man an, sie zu siezen. Das heißt, an Ihre Majestät. Oder an seine Majestät, das muss man wissen. Schreibe ich dem König an seine Majestät, schreibe ich der Königin an ihre Majestät. Also immer auf dem Briefumschlag wohlgemerkt. Die Anrede im Brief ist bei beiden gleich Eure Majestät. Und da gibt es ja immer so, sagen wir mal, diese lustigen Begegnungen. Ich treffe den König am Gartenzaun, möchte aber zu seiner Frau. Dann sage ich, guten Tag, Eure Majestät, ich wollte zu Ihrer Majestät. Dann dreht er sich um und sagt, die ist da hinten. Und dann gehe ich an ihm vorbei. Also das sind so diese Spaßfaktoren, die in England nochmal an einem lustigen Beispiel zu erklären sind. Jeden Morgen rief die Queen Mum bei der jetzigen Königin an. Beide hießen übrigens Elisabeth. Und dann sagte die Telefonistin, weil die alte, die Queen Mum, auch Majestät war, Eure Majestät, ja, Eure Majestät ist dran, Moment. Und dann rief sie bei der Königin an und sagte wieder, Eure Majestät, Ihre Majestät, Eure Majestät. Das heißt also, Eure Majestät bedeutet, sie horcht einmal rein, ob sie auch richtig ist. Dann sagt sie, da ist Ihre Majestät, nämlich die Mutter der Königin. Und dann sagt sie zum Schluss nochmal, Eure Majestät. Das heißt, übernehmen Sie. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ganz lustig sind, aber das viele eben nicht wissen. Und da ist es oft wahnsinnig viel, selbst in guten Illustrierten falsch zu lesen.
Da muss man sich auch ganz, ganz, ganz stark konzentrieren, um das auch so richtig hinzukriegen. Ne?
Da sage ich jetzt noch mal so, wenn ich Sportredakteur wäre, würde ich bei Bundesliga oder bei höheren Ligen, die es auch noch so gibt, jeden Fußballspieler kennen. Ich würde wissen, was er für eine Frau hat. Ich würde wissen, wie viele Kinder er hat. Ich würde wissen, welches Auto er fährt und wo er wohnt und ob er Geld auf dem Konto hat oder Schulden hat. Das würde ein guter Sportjournalist alles wissen. Und da ich eben Royal Watcher bin oder eben Adelsexperte, ja, dann weiß man es eben.
Mhm. Ja, also Prinz Philipp war schon auch ein besonderer, ja, ich finde, ein besonderer Mensch und auch so, also vom Erscheinungsbild her. Also, und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er nicht mehr da ist, weil er gehört einfach, ja, zur Queen dazu. Und ich glaube, das geht auch vielen so. Und ich glaube, die Briten haben auch, ich denke, sehr getrauert und trauern bestimmt immer noch, weil sie auch nur mit ihm aufgewachsen sind. Also es ist ja wie bei mir mit Bundeskanzler Kohl. Ich kannte ja keinen Bundeskanzler so richtig vorher. Also es ist schon ein starker Einschnitt. Und der Geburtstag der Queen, den 95., das wird wahrscheinlich auch nochmal hart für sie werden, oder?
Ja, bei der Queen wird das noch einmal eine Nummer härter für die Briten in erster Linie. Sie haben ganz richtig gesagt, wenn jemand so lange auf dem Thron sitzt, und da gehörte ja Prinz Philipp in dem Fall dazu, die saßen ja quasi beide auf dem Thron, er auf dem kleineren, sie auf dem höheren, dann denkt eine Nation tatsächlich nur an die beiden als Staatsoberhaupt, und zwar ja generationsmäßig sich verschachtelt. Das heißt, es gibt also mehrere Generationen, die nur die beiden vor sich sehen, wenn sie an ihr ja, Staatsführung in dem Sinne denken. Und das ist schon etwas, was wir nicht so erleben in der Demokratie oder hier bei uns eben besonders. Bundespräsidenten, machen Sie mal auf der Straße eine Umfrage, wer jetzt gerade Bundespräsident ist, wer davor war und wer vielleicht davor war. Mhm. Ich muss sagen, da muss selbst ich ab und zu mal schlucken und nachdenken und mich vielleicht schämen, dass ich es nicht weiß, aber es ist so. Mhm. Und die haben die Briten zum Beispiel und das Commonwealth nur Philipp und Queen Elizabeth als Staatsoberhaupt vor Augen. Und die Queen macht es ja ganz geschickt. Sie altert auch auf Briefmarken und auf Münzen.
Stimmt.
Sie passt sich also an. Sonst wäre da immer so ein junges Mädchen und dann würde man diese Bezugsperson nicht mehr so sehen. Aber das ist schon interessant. Nur zur Queen mal ganz besonders jetzt. Prinz Philipp hatte sich ja schon vor 2 Jahren ungefähr nach seinem Autounfall, den er sich noch geleistet hatte im hohen Alter, ausgeklingt. Mhm. Das heißt, sie hat schon ungefähr 2 Jahre lang alleine gearbeitet und da sie 95 ist und eine kluge Frau ist, wird sie schon damit gerechnet haben, dass auch Philipps Leben nicht ewig ist, ihres auch nicht ewig ist, sondern es ist nur eine Frage, wann immer was endet. Und daher konnte sie sich also schon innerlich darauf vorbereiten.
Ich meine, das Schöne daran ist ja auch, dass sie jetzt durch, also Corona-bedingt, zusammen auf Schloss Windsor waren die ganze Zeit. Also im Prinzip 1 Jahr lang. Und wenn man dann so drauf schaut, da konnten sie sich ja auch voneinander noch verabschieden, sage ich jetzt mal, und gute Momente auch noch miteinander haben, weil sonst wäre es ja so gewesen, er wäre in Sandringham gewesen, sie im Buckingham Palace oder Balmoral oder auch in Windsor, aber so waren sie ja zusammen in ihrer Bubble und das ist eigentlich so, wenn man so im Nachhinein drauf schaut, eigentlich doch schön, oder?
Die waren sozusagen zusammen eingesperrt, das ist richtig. Und ich glaube, die beiden hatten auch kein Problem damit, denn beschäftigen konnten sie sich allemal. Was Prinz Philipp zum Schluss noch konnte, weiß man nicht. Die allerletzten Bilder, die wir gesehen haben, waren ja nicht so schön, als er aus dem Krankenhaus kam. Mhm. Aber er war ja immer noch so, dass er aufrecht gehen konnte und dass er sprechen konnte. Also ich glaube schon, dass er bis zuletzt am Leben teilgenommen hat.
Wenn wir jetzt mal bei Prinz Philipp draufschauen, ganz kurz, können Sie mir 3 Dinge nennen, für die er stand, also auch in seiner Rolle als Prinzgemahl?
Prinz Philipp ist jemand gewesen, der absolute Zuverlässigkeit ausstrahlte und eben auch kontinuierlich da war. Es ist ja auch bei der Queen und bei ihm zu beobachten, die sind ja so gut wie nie krank gewesen. Sie waren immer da. Und daher hat die Queen ja auch einmal gesagt, Prinz Philipp ist der Fels hinter ihr, ihr Ankerplatz. Und das, glaube ich, ist besonders wichtig. Und dann hatte er eben auch im Zusammensein mit ihr bei offiziellen Anlässen ab und zu mal das Eigenleben rausgekehrt, indem er kleine Witzchen gemacht hat. Mhm. Er war also ein humorvoller Mann. Ob das jetzt immer witzig war, nachträglich betrachtet, muss die Öffentlichkeit entscheiden. Und als drittes ist es eben, es gibt ja noch die Privatperson von Prinz Philipp. Und da weiß man, dass er, und das hat die Queen wohl auch mal gesagt, im Palast durchaus die Puschen anhat, die Schuhe anhat. Da ist er derjenige, der bestimmt. Mhm. Und er hatte ja auch Spitznamen zu ihr. Er nannte sie nicht nur Lilibet, sondern er nannte sie Würstchen, wie er mal gesagt hatte. Warum, weiß ich nicht. Und man sieht also, da war ein ganz normales Familienleben. Und auch im Umgang mit den Kindern und im Umgang bei Ausflügen, bei Privaten. Das ist also sozusagen die dritte Säule.
Mhm. Aber er war schon auch, was so die Erziehung betrifft, er hatte ja da, wie Sie auch gesagt haben, die Hosen an, aber er war dann auch bestimmt auch so, ist auch seiner Generation bestimmt geschuldet, auch ein harter Hund, sage ich jetzt mal. So was Prinz Charles betrifft, da hat er ja nicht, also ihn hat er nicht mit Samthandschuhen angefasst, ne? Also, weil er ja auch ein anderer Typ war, Prinz Charles, ne? Als jetzt er selbst, ne?
Es ist richtig, er hat seine Kinder in dem Sinne streng erzogen. Bei Anne tat es nicht nötig, das ist ein burschikoser Typ immer gewesen, wobei er sich da durchaus mokiert hat, dass sie nach Pferdestall müffelt. Also das fand er dann auch schon vielleicht ein bisschen zu unweiblich. Aber Charles und auch besonders Andrew hat er ja in diese militärische Rolle auch gedrängt und da auch unterstützt. Und man weiß sich, das gab damals auch durchaus einen Miniskandal, dass er stark mit Prinz Edward, also seinem jüngsten Sohn, zusammengeraten war, weil dieser seine Militärkarriere kurzerhand hingeschmissen hatte und gesagt, er macht das nicht mit, er pult sich keinen Dreck aus den Ohren, nur weil er da im Schlamm tauchen soll. Und Edward ist so einer gewesen, der war künstlerisch, der tanzte gerne, Ballett auch und er machte Schauspiel. Also er hatte schon so einen anderen Touch eben. Und da war Prinz Philipp also gar nicht so amused drüber, nun auch noch so einen Sohn in seinen Reihen zu haben. Dabei ist Edward heute mit einer der Stütze der britischen Monarchie.
Das stimmt. Eine meiner vorherigen Folgen dreht sich um Prinz Edward und seine Rolle, also die er da einnimmt, auch mit der Sophie. Also die sind ja ganz stark dabei, wie Sie es eben beschrieben haben. Herr Wollitz, ich glaube, über Prinz Philipp ist jetzt erstmal alles gesagt. Lassen Sie uns doch mal in Richtung Niederlande gucken, weil als ich dann geschaut habe, dachte ich mir, ja, es gibt ja einige Prinzgemahle tatsächlich. Und da gab es zum Beispiel Prinz Klaus. Er war ja gar nicht erstmal angesehen bei den Niederländern. Klar, wegen des Krieges. Sie waren ja sehr gebeutelt von der Besatzungsmacht, also von der deutschen Besatzungsmacht. Und dann kommt Prinz Klaus, verzaubert die junge Beatrix. Und sie hat ja darauf bestanden, dass sie ihn heiraten darf. Und das ist ja auch interessant. Und sie wollte ihn unbedingt, oder?
Ja, Beatrix hatte sich entschieden. Sie hatte Klaus kennengelernt. War übrigens bei einer deutschen Adelshochzeit, hatten sie sich das erste Mal gesehen und danach bei einem anderen Termin wieder getroffen. Und irgendwie hatte es dort gefunkt. Dann hat der Klaus sie besucht. Alles heimlich, still und leise. Das zog sich so 2 Jahre lang hin. Und dann gab es einen pfiffigen Fotografen, der zufällig ein Bild von den beiden geschossen hatte, das natürlich, wie man so schön sagt, rausgehauen hatte. Und dann ging durch die Niederlande ein Raunen, wer ist der Mann an der Seite unserer Thronfolgerin. Ich glaube, Kronprinzessin sagt man da nicht, Thronfolgerin, aber wir können da gern Kronprinzessin sagen, weiß jeder, was gemeint ist. Und dann kam eben heraus, dass es ein Deutscher war. Das ist nun nicht ungewöhnlich in den Niederlanden. Mhm. Alle Prinzgemahle davor kamen aus Deutschland. Mhm. Nur der Zweite Weltkrieg, der war ja noch relativ dicht bei. Das war ja erst gerade 20 Jahre zurück. Und da wurde natürlich gesagt, einen Deutschen wollen wir nicht, zumal man natürlich in der Vergangenheit ein bisschen gestochert hatte. Klaus war in der Hitlerjugend gewesen, hatte im Reichsarbeitsdienst gewirkt und hatte auch noch eine Rolle als Soldat kurz gespielt. Also da war schon etwas, was die Niederländer beanstandeten. Mhm. Aber er ist ja voll entnazifiziert worden und man hat ihm nie irgendeine Schuld oder eine Untat nachweisen können. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was dann die Niederländer vor allen Dingen begreifen mussten und nachher auch anerkannt haben. Aber die Königsfamilie, die hat das genauso gesehen. Das heißt, er hatte keine Schuld auf sich geladen. Es ist also nicht etwa so, dass man dort sippenhaft gemacht hat.
Na gut, es waren ja auch die 60er, ne? Also das waren ja eh unruhige Zeiten. Und bei der Hochzeit, da gab es ja Rauchbomben, Straßenschlachten zum Teil und Kabel wurden durchschnitten für die Fernsehübertragung. Also die Niederländer, die waren schon echt auf den Barrikaden zum Teil. Und da musste er ja viel dazu tun, dass die sich beruhigen, ne?
Es ist richtig, die Niederländer sind ein sehr temperamentvolles Volk. Sie können wahnsinnig ausgelassen und laut feiern, aber sie sind eben auch Hitzköpfe, wenn ihnen etwas nicht passt. Und das Wortspiel Klaus raus, das ist natürlich herrlich für solche Aktionen. Und das wurde dann auch skandiert bei einigen Gelegenheiten. Aber Beatrix als Thronfolgerin hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen. Und das ist eben etwas, wo damals die Mutter Juliana eben auch gesagt hat, Beatrix hat einen dicken Kopf und wenn sie sich was in ihren dicken Kopf setzt, dann setzt sie das durch. Also Widerstand zwecklos. Und damit ging das irgendwie seinen Gang. Und man muss dazu sagen, anfangs war Klaus mit Sicherheit das unbeliebteste Mitglied im Königshaus und er stieg nachher auf zu einem sehr beliebten. Einige sagen sogar, er war das beliebteste Mitglied im Königshaus geworden. Aber das ist ja dahingestellt, sehr beliebt reicht ja auch schon.
Das stimmt. Und apropos Name Klaus, er sollte ja umbenannt werden, weil Klaus ja so ein deutscher Name war, in Nikolas. Aber das hat ja dann nicht funktioniert. Also man hat ja dann irgendwie in Seeland, hat man dann irgendwie einen Ort gefunden mit Klaus. Und dann hat man gesagt, okay, er kann Klaus heißen. Aber es ist ja unglaublich, dass man sich überlegt, jemand, der, also es wäre, wenn ich jetzt plötzlich Annette heißen würde und nicht mehr Annelie oder sie nicht mehr Jürgen, sondern man sagt jetzt, nein, sie heißen jetzt also bitte, ich weiß nicht, sie würden nach Amerika gehen, Brian. Also da muss man auch viel aushalten, auch als Klaus, sage ich jetzt mal, oder?
Dieses einen niederländischen, das ist ja durchaus vielleicht eine Möglichkeit gewesen, obwohl die Niederländer, ich sage jetzt mal ganz heftig, Santa Claus feiern. Also dieses Weihnachtsfest dort ist was ganz Großes, was die da abziehen jedes Jahr, wenn die Nikolausfigur aus dem Wasser dort steigt. Aber davon mal jetzt abgesehen, wir kommen ja nachher nochmal zu Prinz Henrik von Dänemark. Der hieß ja auch nicht Henrik, sondern Henri. Ja. Und das machte man dann eben dänisch, indem das eben damit gezeigt wird, damit gehört er auch dazu. Bloß der Name Klaus ist, glaube ich, in den Niederlanden nun gar nicht so total abwegig. Also das ging schon irgendwie hin. Und das van Amsberg, das wurde ja auch eingeniederländisch, nämlich aus von Amsberg machten sie van Amsberg. Mhm. Also das ist eben einfach so, den Sprachgebrauch da anpassen. Das halte ich in dem Falle, weil das ja eben eingeheiratete Figuren ins Königshaus sind, durchaus für legitim.
Aber er durch seine Herkunft, also er kam ja auch aus einem Adelsgeschlecht, also er wusste ja auch, was ihn erwartet, wenn er eine zukünftige Königin heiratet, oder?
Klaus war aus kleinem Adel. Das heißt, er war in dem Sinne, was man heute sagen würde, nicht standesgemäß. Das musste man aber in den Niederlanden auch nicht unbedingt sein, obwohl die Vorgänger es alle gewesen sind. Lippe Biesterfeld, Prinz Bernhard, war ein standesgemäßes Haus und davor war Mecklenburg aus dem Kopf, war auch ein standesgemäßes Haus. Also standesgemäß bedeutet immer auf einer Stufe. Das heißt also aus einem regierenden Haus, aus einem vormals regierenden Haus. Mhm. Das musste man sein, um standesgemäß zu sein. Das van Amsberg oder von Amsberg hat natürlich nie regiert, könnte auch so nicht regieren. Also das ist nicht mal ein souveräner Titel gewesen. Dadurch war er also nicht viel mehr wert als Meyer Müller Lehmann, aber eben immerhin etwas. Also er war schon adelig und das ist ja schon mal toll.
Man muss auch dazu sagen, dass die Prinzgemahlen natürlich auch dafür da sind, um für Nachwuchs zu sorgen. Das war ja bei Prinz Klaus dann auch so. Es gab ja drei männliche Erben dann, also drei Kinder kamen zur Welt. Und das war ja auch immer wichtig, dass man einfach weiß, es gibt einen Weiterbestand der Königsfamilie oder der Monarchie, ne? Also dafür musste auch gesorgt werden. Also es war nicht nur neben oder hinter der Königin zu gehen oder der zukünftigen Königin, sondern ich muss jetzt mal sagen, potent zu sein. Ne? Hm.
Völlig richtig, aber das gilt immer schon so. Das heißt, eigentlich hieß es immer so, der Thronfolger, also der Erbprinz. Die Hauptaufgabe eines Thronfolgers ist es, wieder für einen Thronfolger zu sorgen. Denn wenn er dann König ist oder Fürst ist oder was auch immer, dann hat er schon mal einen Thronfolger und der hat dann wieder sofort, so wie wir es jetzt bei William erleben, wieder für einen Thronfolger zu sorgen. Mhm. Dann ist schon mal, ich sag mal dumm gesprochen, fast 100 Jahre die Monarchie gerettet und kann nichts passieren. Bei den Niederlanden kam ja eins hinzu und das war natürlich für Klaus ein enormer Pluspunkt. Es hat dort ja seit Generationen nur Frauen auf dem Thron gegeben. Mhm. Das heißt Beatrix, davor eben Juliana und davor Wilhelmina. Mhm. Also das waren immer nur Frauen und jetzt mit einmal waren drei Jungs da. Und das war für die Niederländer schon ein besonderes Ereignis, denn das hört man ja immer an den Kanonenschlägen. Da werden ja Kanonenschüsse abgefeuert. Mhm. Ich glaube 101 für einen männlichen Thronerben und bei der Frau nur die Hälfte. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen dürfte, aber damals hat man es so gemacht. Und damit waren die Niederländer mal schwer begeistert. Bloß sie sehen, jetzt hat sich das schon wieder umgedreht in den Niederlanden. Jetzt sind drei muntere Mädchen da. Mhm. Also das ist nun mal das Würfelspiel.
Ja, genau. Und bevor Beatrix ja Königin wurde, hatten sie aber auch noch so mal ein normales Familienleben. Die haben im Prinzip ja in diesem Wasserschlösschen da gelebt und waren einfach, ja, sagen wir mal, relativ normal. Und Prinz Klaus hat einem Interview gesagt, wie es ja für ihn jetzt auch war und wie er auch die Rolle als Prinzgemahl gesehen hat. Lassen Sie uns mal diesen Ton anhören, Herr Wollitz.
Unser Leben spielt sich ab zwischen Pflicht und 24 Stunden eigentlich im Dienst zu sein. Wir sitzen in einem gläsernen Haus.
Also in einem gläsernen Haus, damit meint er ja die Zeit danach. Also sie waren schon ein gutes Team, fand ich, Beatrix und Klaus. Was hat die beiden denn ausgemacht, Herr Wollitz?
Ich möchte hier nochmal anmerken, was ja hinzukommt, dass in den Niederlanden sich mal so eingebürgert hatte. Das ist einfach nur eine Einbürgerung, hatte nichts mit irgendetwas zu tun, dass die Königinnen abgedankt haben. Mhm. Das hatte bei den Vorgängerinnen was zu tun, dass die sich etwas schwach fühlten oder durch die ganzen Umstände oder bei Juliana eben mit dem Skandal, in dem Prinz Bernhard verwickelt war. Aber das Abdanken ist eine Besonderheit in den Niederlanden. Das heißt, wenn Beatrix nicht abgedankt hätte, dann wäre sie jetzt noch auf dem Thron. Ja. Und das hätte ja bedeutet, dass sie die ganze Zeit dort auch als Witwe gewesen wäre. Mhm. Und wenn ihre Mutter nicht abgedankt hätte, dann wären die noch mal wieder etliche Jahre, noch mal wieder 10, 15 Jahre länger sozusagen im Wartestand gewesen, hätten also ein normaleres Leben führen können. Aber das ist alles halt nicht so geworden und dadurch kamen die dann eben mit einem Mal in die vorderste Reihe und damit saß man dann auch schon im gläsernen Haus. Mhm. Das heißt, das ist ein kleiner Adliger natürlich nicht gewohnt, dass die ganze Welt auf ihn schaut. Und das ist ja trotzdem, die Niederlande ist kleiner als Großbritannien, aber man ist ja, gehört ja zur Weltklasse in dem Moment. Und das ist natürlich auch ein Umstand, mit dem muss man dann erstmal fertig werden. Aber die meisten schaffen sowas ja eben, weil sie ja eben dieses goldene Umfeld haben. Denn das gläserne Haus ist gleichzeitig ein goldenes Umfeld.
Welche Rolle hat denn dann Prinz Klaus dann auch so übernommen? War er so aktiv denn wie Prinz Philipp?
Eine ganze Weile ist Prinz Klaus sehr aktiv gewesen. Und zwar liegt das daran, er ist in allerfrühester Jugend bereits von seinen Eltern nach Afrika verfrachtet worden, weil man dort Güter geerbt hatte. Und er hat dort gelebt, ist dort auch kurzzeitig zur Schule gegangen, kam dann wieder zurück, ist wieder nach Afrika, kam nochmal wieder zurück und ist nochmal wieder nach Afrika gegangen. Das heißt, er ist ein Afrika-Spezialist gewesen. Und die Niederländer sind eine Nation, die auch Kolonien hatte. Und dadurch hatte man durchaus ein Feeling für diese anderen Kontinente und war froh, nun mit einmal einen Fachmann für Afrika in den Reihen zu haben. Mhm. Und dort konnte Klaus eine Menge bewegen. Er hat dort Entwicklungshilfeprojekte geleitet, angeschoben und ist auch in der Politik als Entwicklungshelfer in den Behörden und in den Instituten und so was ein gefragter Mann gewesen und das hat ihn mit Sicherheit auch eine ganze Weile sehr, sehr ausgefüllt. Mhm. Dazu war er eben Diplomat und das war eben also sein Auftreten. Also er konnte sich wunderbar bewegen und konnte also dadurch auch Zeremonien durchstehen.
Mhm. Aber er war ja dann krank, depressiv. Da ist man auch relativ schnell mit rausgegangen mit dieser Information, also an die Öffentlichkeit gegangen. Wie ist dadurch dann seine Rolle dann auch beeinträchtigt worden? Gerade auch, weil ja Königin Beatrix immer gesagt hat, er ist auch der starke Mann neben mir, ne? Und dann passiert sowas. Wie hat sich das denn ausgewirkt?
Klaus war ja anfangs ein freundlicher, gut aussehender Mann. Und mit einmal, ich erinnere mich da sehr gut dran, gab es Fotos, eins nach dem anderen, wo er mit starrer Miene neben ihr saß, völlig versteinert, gerade dann auch bei großen Zeremonien. Denn Sie wissen, wenn da der Reichstag da die Regierung vereidigt oder eröffnet wird, dann sitzt saß Beatrix auf einem riesigen mhm. Thronsessel und daneben etwas kleiner Prinz Klaus und da saß dann wirklich eine traurige Gestalt. Und da ist man irgendwann natürlich dann genötigt gewesen, eine Erklärung abzugeben und dann wurden die Depressionen von ihm offen gemacht. Er ist also in Kuranstalten gewesen, er ist in Kliniken gewesen, er hat Fortschritte gemacht, hat sich wieder rappelt und ist dann wieder rückfällig geworden. Mhm. Und das ist für Beatrix natürlich schon eine schwierige Situation gewesen. Sie ist sehr lange in ihrem Regentendasein alleine gewesen, weil Klaus halt ausgefallen war.
Und dann ist er auch an Parkinson ja auch erkrankt. Ich finde das auch, man hat das gesehen, also dass er abgebaut hat, so Stück für Stück. Es war, also ich hatte immer so das Gefühl, also meine Mutter war auch ja sehr royal affin und sie hat mir immer gesagt, schau dir doch mal den Klaus an, der ist ganz traurig und der baut so ab. Man konnte es wirklich, wie sie gerade gesagt hat, an den Fotos sehen, wie sich das entwickelt. Ne?
In den Niederlanden kam noch hinzu, dass Beatrix eine sehr joviale Königin war. Sie machte wie ihre Mutter Spaß auf der Straße, sie tanzte mit den Leuten, sie biss in den Matjes hinein und daher war der Jubel also wirklich riesengroß, wenn sie kam. Und der Mann dahinter wurde zur Kenntnis genommen. Mhm. Es wurde freundlich geklatscht. Aber er merkte eben durch allem sehr viel mehr als Prinz Philipp meinetwegen, dass er die zweite Geige war und eigentlich nach ihm auch keiner suchte, auch was die Fotografen anbelangte. Sie wollten alle nur Beatrix, Beatrix und nochmal Beatrix. Und das hat ihn sicherlich in irgendeiner Weise auch beeinflusst, dass er sich nicht unbedingt wohl in der Rolle fühlte, sondern auch jede Gelegenheit nahm, sich zurückzuziehen. Ich habe die beiden also mehrmals beobachten können und da war es wirklich so, Beatrix mit ihrem dicken Blumenstrauß vorweg, umringt von dann Leuten, die sich mit ihr da schmückten, die Bürgermeister und was da alles war, Universitätsprofessoren. Und dann dahinter trudelte irgendwie Klaus und er hatte dann so einen Anstandsadjutanten an der Seite. Mhm. Das ist also keine einfache Geschichte. Mhm. Und da merkte man eben doch, dass er sich damit nicht so toll identifizieren konnte. Und ganz zum Schluss kriegte er ja auch nochmal Krebs dazu. Er wurde in Hamburg behandelt und da habe ich ihn auch nochmal gesehen, ganz dicht, wie er ganz privat in Tippelschritten an mir vorbeigetippelt ist in eine Praxis hinein. Das war in Norddeutschland in Bad Oldesloe, weil er da Freunde hatte. Und dort wurde er dann behandelt. Das war aber dann schon wenige Wochen vor seinem Tod. Mhm. Also er war eine sehr, sehr letztlich gebrochene Gestalt zum Schluss.
Mhm. Er wurde auch nur 76, also so alt. Ich meine, okay, bei mir ist jetzt im Verhältnis die zu Prinz Philipp. Aber so alt wurde er dann auch gar nicht leider. Ne? Also die waren dann auch gar nicht so lange verheiratet. 66 geheiratet und 2002 ist er dann gestorben. Aber er hat aber auch trotzdem nochmal in einer Rede gesagt, kann ich mich erinnern, dass er ihr sehr gedankt hat, also seiner Frau Beatrix, ne, für alles, also für das Leben. Ne? Also es war eine sehr bewegende Rede auch. Und nichtsdestotrotz, obwohl sie gesagt haben, er hat sich auch immer unwohl gefühlt, aber trotzdem, er hat das gemacht, aus Liebe wahrscheinlich, ne?
Er hat das durchgestanden, aber es gibt auch eben diese private Seite von ihm und da gibt es wunderbare Fotos, wie er mit seinen drei Jungs herumtollt und wirklich Familienspaß durchlebt, so wie wir das alle kennen, kein bisschen anders. Es war eine fröhliche Familie. Familie und er war ein guter Vater, der mit den Kindern gespielt hat. Und ich glaube, es war für ihn auch ein schönes Erlebnis zum Schluss noch, dass er ein Enkelkind erleben durfte, nämlich von dem zweitgeborenen Sohn eine Tochter. Und die hat er nochmal auf den Schoß gehabt. Also da wusste er sozusagen auch, dass nach ihm die Generationen erhalten bleiben, sich weitergehen.
War es bei Prinz Klaus auch so, dass er die Hosen anhatte zu Hause und die Erziehung übernommen hat? Wie war das denn dort? War das so wie bei Prinz Philipp?
In den niederländischen Schlössern behaupte ich mal. Ich bin nicht drin gewesen, habe das nicht beobachten können, sage ich extra mal. Ich glaube, da hatten die Frauen die Hosen an und haben sie auch anbehalten, zu Hause auch.
Dann ist er gestorben und also ich fand auch, dass dann Königin Beatrix ja auch eine Trauerphase auch hatte. Also selbst wenn er auch krank war zum Schluss und auch mehrere Jahre, trotzdem auch eine Stütze verloren, auch einen Berater verloren.
Natürlich hat sie eine Stütze verloren, das ist völlig richtig. Nur sie war eben eine Kämpfernatur. Sie ist sehr früh wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten und hat ihren Job gemacht. Aber, und das muss man natürlich wissen, es ist für eine Frau eine andere Situation als vielleicht für einen Mann. Das klingt auch immer etwas überheblich, aber es ist so, wenn große royale Ereignisse waren, große Staatsakte, Staatsbesuche, ist es immer unangenehm, wenn eine Frau alleine kommt, weil alle anderen sich nun bemüßigt fühlen, ihr ja irgendjemanden an die Seite stellen zu müssen, damit sie nicht alleine durch den Saal läuft, damit sie nicht alleine über den roten Teppich laufen muss. Und das ist eben etwas, man kriegt dann so einen Mitleidsfaktor. Und ich glaube, das hat Beatrix nicht gefallen. Sie ist deshalb auch bei einigen großen Ereignissen nicht da gewesen oder es ist später gekommen, dass sie sich nur eingereiht hat, um eben dieses zu vermeiden, dass sie irgendeinen Ersatzmann, Adjutanten manchmal auch oder wen auch immer an die Seite gestellt kriegt. Und das ist eben etwas, was man als Frau dann irgendwie schmerzlich merkt, dass da jemand fehlt. Ein Mann, der geht durchaus alleine über den roten Teppich und freut sich noch dran, dass er das so genießen kann, alle Blicke auf ihn.
Also kann man sagen, wenn Prinz Klaus länger gelebt hätte, wäre sie wahrscheinlich auch länger Königin geblieben, ne? Und hätte nicht, sagen wir mal, so früh abgedankt. Oder früher abgedankt, sage ich jetzt mal. Ne?
Das ist richtig. Das heißt, sie hat aber immer gesagt, dass sie Willem Alexander und Maxima Zeit geben wird, auch ihr Privatleben miteinander auszuleben. Das heißt, das Paar sollte sich zusammenfinden, so wie es andere auch können, sollte Nachwuchs bekommen und dann würde sie an Rückzug denken. Und das hat sie dann auch getan. Und ich bin ja schon früher immer bei Illustrierten, also bei der sogenannten Regenbogenpresse tätig gewesen, Was meinen Sie, wie oft wir spekuliert haben bei jedem Geburtstag, bei jedem Anlass, ob Beatrix zurücktritt und Willem Alexander, hurra, hurra. Und es wurde und wurde und wurde nichts. Und mit einmal wurde es dann was. Naja, das war dann vorauszusehen. Also es kam schon irgendwann, aber es hätte auch eher sein können und es hätte auch später sein können. Das ist einfach eine Königin, die ist dann souverän und zieht einfach die Notbremse und steigt aus.
Und so unterm Strich, wenn Sie sich jetzt Prinz Klaus anschauen, kurz beschrieben, wie war er für Sie als Prinzgemahl?
Er hat seine Rolle versucht, so auszufüllen, wie er sich das vorgestellt hat und hat sein Allerbestes gegeben. Und ich denke mal, wenn das jemand von sich sagen kann, dann ist das eine schöne Sache. Und das kann Klaus von sich sagen. Er hat still, unauffällig, aber pflichtbewusst diese Rolle ausgefüllt.
Da kommen wir auch gleich zu dem Kontrast, wie ich finde, ist ja Prinz Henrik. Ich finde, er ist ja so der Revoluzer unter den Prinzgemahlen. Er hat ja fast keine Gelegenheit ausgelassen, um nicht nochmal zu sagen, wie unwohl er sich eingefühlt in seiner Rolle. Wir reden jetzt von dem Ehemann von Königin Margrethe von Dänemark, damit man weiß, wo man ist jetzt gerade hier im royalen Podcast. Ja, Prinz Henrik, Herr Worlitz, also man muss ja zugeben, dass er, sagen wir mal, eher lauter war, was seine Rolle auch betrifft und wie er sich auch selbst gesehen hat. Also er kommt für mich sehr selbstbewusst rüber und ein Stück weit arrogant. Habe ich das so richtig erkannt oder bin ich da zu hart?
Nein, das würde ich so sagen, das kann man sagen. Prinz Henrik, also Henri, ist ja ein französischer Graf gewesen, aus einer richtigen Grafenfamilie mit Schloss, mit Weinbergen, mit Gütern. Er wusste also im Prinzip auch, wie eine Monarchie funktioniert. Aber er hat das wohl nicht in voller Konsequenz gesehen und hat gedacht, ich heirate die mal und dann werden wir das schon irgendwie zurechtbiegen. Und das hat nicht geklappt, denn die Dänen sind ein sehr stolzes Volk. Ich habe die beiden Margrethe und Henrik sehr, sehr oft getroffen, weil wir ja hier eine dänische Minderheit haben. Mhm. Also ein Teil der Schleswig-Holsteiner fühlt sich zu den Dänen hingezogen. Mhm. Und dann kriegen die auch mal Königsbesuch. Und Henrik ist dann ja immer dabei gewesen und er hatte im Gegensatz zu den anderen durchaus ein arrogantes Auftreten, das heißt ein etwas spöttisches Lächeln, mhm, und er musste eben ungern die Rolle einnehmen, hinter Margrethe zu sein. Mhm. Denn Margrethe ist auch eine Frau, die sehr auffällt, mhm, die man sofort erkennt, großen Hut, auch kräftige Farben, ja, wie die Königin das gerne tun. Und dann trudelte er da eben auch hinterher. Und man merkte dann eben schon an seinem spöttischen Gesicht, dass ihm das nicht gefiel. Und dann hat er eben auch damals sehr richtig erkannt, dass er sagt, die Dänen, die mögen mich nicht. Sie sind zumindest skeptisch. Mhm. Das heißt, er sprach ausgesprochen schlechtes Dänisch, mhm, dann trank er lieber Wein statt Bier, dann trug er keine Wollstrümpfe, sondern lieber Seidenstrümpfe und dann liebte er Tennis mehr als Fußball. Also alles, was man hier so im Norden so macht, das, mhm, machte er nicht. Er kam mit seiner feinen französischen Art da und das ist natürlich so für ein, für die Dänen, für ein Volk, dass die sich sagen, wieso sollen wir uns umpolen? Das soll er mal lieber machen. Mhm. Und damit lief er ganz schön eine Weile auf.
Und es war ihm auch egal. Also er hat einfach das so gemacht. Also er wollte sich auch nicht anpassen. Dadurch, dass er von Henri zu Henrik wurde, ich glaube, das war für ihn schon, glaube ich, auch ein, also ich glaube, ein harter Schritt. Dass er sein dieses Französische ablegen musste, also in seinem Namen jedenfalls mal, oder?
Eins darf man nicht vergessen, in Frankreich ist keine Monarchie. In Frankreich wird das Monarchistische auch noch mal weitaus weniger gepflegt als bei uns. Mhm. Wir haben ja lange mit den Adelshäusern doch wirklich die Gazetten auch gefüllt, mhm, mit den Schlössern und mit den Dynastien, mhm, ob das Preußen oder Schaumburg-Lippe oder Bayern oder, mhm, sonst was ist. Mhm. Überall war Glanz und Gloria, aber in Frankreich war das durch die Revolution völlig gekappt. Das heißt, er war im Grunde genommen nichts anderes oder wäre das nachher gewesen, wenn der Vater, als der Vater tot war, als ein kleiner Gutsbesitzer. Es gab sicherlich Leute mit weitaus größeren Gütern dort. Und nun stieg er trotzdem ja auf, mhm, zur königlichen Hoheit. Mhm. Das heißt also, er war auch ein Mensch, der entsprechend beachtet wurde, der einen Personenschutz hatte, der Dienstwagen fuhr mit einer Krone vorne dran, wenn er alleine unterwegs war. Also er war ja schon eine staatstragende Persönlichkeit. Bloß irgendwie reichte ihm das, mhm, nicht. Und da hat er eben gedacht, er buttert die Frau vielleicht unter. Und das war eben bei Margrethe nicht so einfach. Nämlich, das funktionierte gar nicht.
Also die Rechnung hat er wahrscheinlich ohne sie gemacht. Und er hat ein Interview gegeben. Lassen Sie uns da mal reinhören, wie er so seine Rolle da gefunden hat. Das war relativ, ja, so 10, 15 Jahre nach der Hochzeit mit Königin Margrethe.
Ich muss immer im Schatten meiner Frau stehen. Die Leute erwarten sehr viele Dinge von mir, aber nie, dass ich für das, was ich tue, auch verantwortlich bin. Ich muss immer im Schatten eines anderen stehen.
Also immer im Schatten. Also er hat ja oft die Gelegenheiten dann auch genutzt, das auch immer zu betonen, dass er im Schatten steht. Also er hat das ja, wie ich finde, ja auch so ein bisschen zelebriert. Ne? So, das hat ihn so ausgemacht, immer in der zweiten Reihe zu sein.
Ja, es ist richtig. Nun trägt Margrethe oft große Hüte, da steht man schnell mal im Schatten. Aber er hatte ja auch trotzdem seine Rolle ausfüllen können. Er war auch übrigens in Dänemark WWF-Präsident. Mhm. Er war nebenbei, daher habe ich ihn auch mehrfach noch mal so getroffen und auch interviewen können. Er war Regattasegler. Mhm. Er segelte bei der Kieler Woche, er segelte im Drachenboot. Boot und war durchaus nicht ein schlechter Segler. Also er war unter den vorderen 5, 6 Plätzen, belegte er das schon. Und er reiste enorm standesgemäß an. Das heißt, die königliche Yacht kam, brachte erstmal ein paar Tage vorher sein Boot, dann reiste er an und dann durfte er auf diesem königlichen schwimmenden Palast logieren. Also er war schon eine Besonderheit und hat das auch sehr genossen. Und dann ist er natürlich auch, ich glaube, in über 70 Organisationen engagiert gewesen. Also er hatte ein Eigenleben und was wir nicht vergessen können, er hatte eine ganz große künstlerische Ader. Mhm. Er war Bildhauer und er dichtete Poesie und er war Koch. Er war also ein Feinschmecker.
Ja, genau. Er hat ja 3 Kochbücher geschrieben. Haben die Dänen, glaube ich, auch nicht so toll gefunden. So nach dem Motto, ich komme jetzt als Franzose, als jemand, der aus dieser guten Cuisine kommt und zeige jetzt mal den Dänen, wie man eigentlich richtig kocht. Ne? Also ich glaube, es ist auch wieder vielleicht auch dieses Überhebliche ein Stück weit. Aber er hat ja seine Hunde so geliebt. Und ich habe da noch gelesen, weil sie gesagt haben, er hat gedichtet. Er hat ja dieser Dackeldame Evita auch eine Ode geschrieben. Also das war ja so seine Muse, ne? Also das ist ja ganz interessant. Also er hat sich ja dann auch Frankreich zurückgezogen, in dieses Schloss in Caix. Das hatten sie ja zusammen gekauft in Südfrankreich. Also man muss ja sagen, Herr Wollitz, eigentlich hat er ja alles gehabt, so wie Sie beschrieben haben, was er alles machen konnte, aber es hat ihm nicht gereicht. Er hätte gerne den Titel gehabt, König, richtig?
Er wollte König werden, beziehungsweise Königsgemahl, das hätte er sich noch runtergestuft, hätte er auch noch genommen. Also er sah da eine Ungerechtigkeit, eine Diskriminierung. Warum? Weil eine angeheiratete Frau, wie meinetwegen Silvia Sommerlath, die wurde oder ist heute noch Königin von Schweden. Mhm. Und er als französischer Graf, er war nichts anderes als Prinzgemahl. Das reichte ihm irgendwie nicht. Und da hat er eben einmal eigentlich etwas getan, was man nun wirklich nicht machen sollte. Er hat den offenen Krach provoziert, indem er, wie man so schön sagt, sich vom Acker gemacht hat. Mhm. Und das war gerade die Phase, in der Willem Alexander und Maxima geheiratet haben, wo alle Royals nach Amsterdam mussten. Und da ist Prinz Hendrik vorher abgehauen. Das heißt, Königin Margrethe musste alleine dort auftauchen, was schon eine Art Spießrutenlauf bedeutete. Und sie hat es trotzdem durchgestanden, weil sie ungeheuer stark ist. Und sie hat ihn dann nochmal zurückgeholt. Und das hat dann auch noch mal eine Weile funktioniert. Aber irgendwie ist das Verhältnis nie wieder das gewesen, was es war. Und Sie haben ganz recht, vielleicht hat er seine Dackel nachher mehr geliebt als Frau und Kinder. Denn mit seinen Söhnen, da hat er auch kein besonders inniges Verhältnis gehabt. Das war sehr problematisch.
Das hat auch Kronprinz Frederik noch mal in einer Rede gesagt, kann ich mich erinnern, ne, wo er durch die Blume gesagt hat, da war die harte Hand dann doch zu spüren, immer mal wieder, ne? Wenn er geweint hat als kleiner Junge, dass er da einfach so drüber gegangen ist, ne? Also der Vater. Also dass er kein Einfühlungsvermögen auch einfach hatte. Also so kam es in der Rede rüber, ne?
In der Rede kam knallhart rüber, dass die Jungs geprügelt worden sind. Denn Frederik hat wörtlich gesagt, sein Vater stand auf dem Standpunkt, was man liebt, das züchtigt man und er hat uns sehr geliebt. Also er hat uns auch oft verdroschen. Hinterher wurde das nochmal relativiert, weil Frederik das wohl, als der Vater so krank wurde, etwas peinlich war, dass er das gesagt hatte, weil das immer wieder aufgewärmt wurde. Aber ich denke mal, ganz aus der Welt geschaffen worden ist das dadurch nicht. Es war eben ein anderes Verhältnis da zwischen Vater und Kindern, aber auch zwischen der Königin und den Kindern. Da war es, die Dänen tun immer so, als wenn sie so jovial sind und alle so unkompliziert und oh, kann man hingehen, Mensch, Margrethe und so weiter. Denkst du, Puppe, die sind im Schloss sowas von distanziert, dass die Kinder nur von einer Nanny betreut worden sind, bis sie 4 Jahre alt gewesen sind. Erst mit 4 durften die zusammen mit den Eltern am Tisch sitzen und essen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das wäre heute ja wohl ein Riesenskandal.
Absolut. Und wo ich auch drüber gestolpert bin, war 2002 war mal Königin Margarete krank. Und da hat dann Kronprinz Frederik sozusagen sie vertreten und Prinz Henrik ist da mit und war ja Kronprinz Frederik ja in der Thronfolge weiter oben steht, war er sozusagen, ist vor dem Vater gegangen. Und dann hat er ja irgendwie gesagt, er ist jetzt nicht mehr nur die 2. Geige, sondern jetzt die 3. Geige, weil ihm jetzt sein Sohn dazwischen kommt. Und das aber auch so zu sagen, also dieses Selbstverständnis, einfach das auch so nach außen zu tragen, das ist, zeugt auch von viel sagen wir mal, Selbstbewusstsein und so von sich eingenommen zu sein?
Eigentlich würde ich mal sagen, das ist ungezogen. Also er hat da offen rebelliert und hat stunk gemacht. Margrethe wäre sie konsequent, hätte sie ihn rausschmeißen müssen. Mhm. Das hat sie dann nicht getan. Mhm. Aber man hat dann einen Weg gefunden. Auf diplomatischem Wege hieß es dann bei Empfängen und so weiter, ist Prinz Henrik der als Zweiter einmarschiert, wenn die Königin nicht da ist. Und der mhm. Kronprinz ist natürlich trotzdem ihm übergeordnet gewesen, mhm. ist der Kronprinz. Der wäre sofort König geworden, wenn Margrethe tot umgefallen wäre aus irgendeinem Grunde. Mhm. Und da wäre Henrik derjenige gewesen, der unter Umständen seine Koffer hätte packen müssen. Und das hat er dann durchgesetzt, dass er wenigstens der zweite Mann ist, der begrüßt wird, weil er es irgendwie ja nicht ertragen konnte, sich zurückzunehmen. Und das ist etwas, das hätte er sich, ich sag mal ganz banal, früher überlegen müssen. Hat er aber nicht.
Stimmt. Aber sie wirkten, wie ich finde, trotzdem so, wenn man so die Verlobungsfotos anschaut oder auch die Filme, die es darüber gibt oder auch bei der Hochzeit, sie wirkten ja trotzdem sehr verliebt, Margarete und Henri oder dann Henrik. Also es war ja nicht so, dass es so eine Zwangsehe war, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, sondern die haben sich geliebt und waren verliebt und wollten heiraten.
Ne? Richtig, das kann man so sehen. Es waren eben junge Leute ja damals und er war ein schicker Mann. Mhm. Und ich meine, für eine Königin, also auch jetzt auch für eine Erbprinzessin, für eine Kronprinzessin, Thronfolgerin, ist es nicht so einfach, voreheliche Erfahrungen zu sammeln. Es gab immer die Paparazzi und es gab immer die Journalie. Mhm. Also Margrethe konnte sich nicht viel vorher geleistet haben. Und dann ist man natürlich auch auf einen Mann schnell fixiert. Und wenn der das nachher ausnutzt oder nachher vielleicht so ein bisschen das Interesse verliert, ja, dann wird das irgendwie freudlos. Und das passiert eben auch in den besten Palästen, wie man dann sieht.
Ja, absolut. Und er hat ja noch mal in einem späteren Interview gesagt, da saßen sie zusammen auf einem Sofa nebeneinander und sie redet gerade oder will gerade anfangen und dann will sich was zu trinken einschenken und geht so an ihrem Gesicht vorbei. Also das macht man einfach nicht. Und weil er keine Gelegenheit ausgelassen hat, hat er auch nochmal gesagt, nochmal, wie er sich findet als Prinzgemahl in diesem Königshaus.
Warum sollte ich unter meiner Frau stehen? Gut, so ist das Leben. Ich akzeptiere es. Oder nein, ich akzeptiere es nicht. Ich werde es niemals akzeptieren.
Das sagt doch schon alles, finden Sie nicht, Herr Worlitz?
Ja, das zeigt, wie er seine Rolle dann gesehen hat, wie er sich entwickelt hat und vielleicht auch dort hinein gesteigert hat. Und das Ganze muss man natürlich wissen, dass er tatsächlich zum Schluss ja auch an Demenz gelitten hat. Er wurde dann von Reportern oftmals vorgeführt und kam dann eben auf den Dreh, dass er anfing, er wollte auf keinen Fall mit Margrethe im Grab liegen. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenaffront gewesen in Roskilde. Das ist eine große Kirche, ein großer Dom. Da sind die Königsgräber. Mhm. Sehr schön ausgestattet, wenn man nach Roskilde kommen könnte, wenn Corona vorbei ist, sollte es tun und das mal besichtigen. Und da hatte Margrethe, weil sie eine moderne Monarchin ist, einen extra kleinen Anbau, eine kleine Kapelle angebaut, wenn man so will, die für sie bestimmt ist, wo auch schon das Wappen dran ist. Und dort sollten die beiden ruhen. Und er hat erklärt, da geht er nicht rein. Und das ist natürlich der größte Affront aller Zeiten gewesen zum Schluss. Aber man hat das abgebucht mit seiner Krankheit und hat dann gesagt, okay, wenn er das nicht will, dann lassen wir es. Also er wird in der Tradition des dänischen Königshauses derjenige sein, der später nicht im Sarkophag zu besichtigen ist.
Aber das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also für, wie Sie gesagt haben, Affront und auch, ja, da hat er sich selbst ja auch nochmal, also obwohl er ja immer gesagt hat, ich bin mehr und ich möchte mehr sein, dann hätte er dort beigesetzt werden können. Und wenn auch schon Königin Margrethe ihm das geschaffen hat, für sich beide so vorgestellt hat, da hat er ja auch nochmal irgendwie am Ende, ich finde, nichts Gutes hinterlassen. Wahrscheinlich hat sich so ein roter Faden durch das Leben gezogen von ihm, ne? So nach dem Motto, jetzt gerade nicht. Jetzt will ich gerade nicht in diese Kirche. So wie so ein trotziger Junge, ne? So, ich will das jetzt nicht. Irgendwie ist es auch nicht, angemessen, wie ich finde.
So sehe ich das auch. Es ist ein fader Beigeschmack. Mhm. Aber es ist sicherlich krankheitsbedingt, denn er hat ja diesen Anbau an den Dom selbst mit, jetzt sag ich mal, ausgesucht. Mhm. Margrethe ist ja eine, die zeichnet, die ist künstlerisch begabt, die macht auch Bühnenbilder. Die hat bestimmt zu Hause im Schloss gesessen und diese kleine Kapelle, ich sag Kapelle, es ist nur eine Stätte, wo die zwei Särge drin stehen sollen, die hat sie bestimmt aufgemalt, ganz akribisch und hat das mit ihm durchgesprochen. Also da ist nichts an ihm vorbeigeplant gewesen. Und das ist hinterher sicher eine Trotzreaktion gewesen. Und es ist ja auch so, dass keiner genau weiß, was ist da zum Schluss abgegangen. Es hieß immer, ein Teil seiner Asche ist in Friedensburg, dem Sommerschloss, verstreut worden. Ein Teil ist ins Meer gekommen. Keiner weiß es. Es ist alles so ein bisschen, ja, ein bisschen im Geheimen. Und das soll es dann auch bleiben. Da soll er sein, in Frieden ruhen, wo immer er auch ruht. Auf jeden Fall wollte er da nicht ruhen, wo er hingehört hätte.
Absolut. Und Herr Wollitz, glauben Sie, dass du jetzt, wenn wir auf diese drei jetzt nochmal so zum Schluss so gucken, war Prinz Henrik einer derjenigen, der, was Schirmherrschaften betrifft oder was Dinge anstoßen betrifft, da am wenigsten aktiv war oder wirkt es nur so?
Also Dänemark ist von den drei Ländern, die wir hatten, ja auch das kleinste, was auch die Bevölkerung anbelangt. Wir rechnen jetzt mal Färöer und Grönland nicht mit, sondern das Mutterland hier mit 4 Millionen Einwohnern. Also es ist ja nicht viel mehr als eine mittlere Großstadt, wenn man sieht, was auf der Welt inzwischen für Millionen Städte entstanden sind. So bedeutend ist das also nicht. Aber es ist richtig, er ist derjenige, der zwar Spuren hinterlassen hat, dass seine Bücher, seine Skulpturen stehen übrigens im Schlosspark von Marselisborg, Bilder von ihm hängen in Aarhus im Kunstmuseum. Mhm. Also er hat Spuren hinterlassen, aber ob das jetzt Spuren sind, die Nationen weitergebracht haben, das wage ich zu bezweifeln, zumal bei Kunst ja immer der eine findet es gut, der andere findet es scheußlich. Das kommt ja noch hinzu. Aber er hat eben was gemacht, nur er hat eben nicht dies hinterlassen, wie er es sollte. Aber er hat eins geschafft und das finde ich ganz toll und positiv. Er hat dafür gesorgt, dass sein Sohn Frederik gesagt hat, ich will alles, aber nur nicht so werden wie mein Vater. Wir erziehen unsere Kinder liebevoll, anders und als partnerschaftliches Verhältnis sehen wir das. Und das, finde ich, ist doch toll, wenn das dabei rausgekommen ist.
Ja, absolut, das stimmt. Es war super interessant, auf diese drei Menschen zu schauen, so unterschiedlich wie sie waren, obwohl sie alle Prinzgemahl waren, aber trotzdem, klar, durch die verschiedenen Monarchien anders waren und anderes hervorgebracht haben. Herr Wollitz, ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Und vor allen Dingen, ich habe unheimlich viel von Ihnen gelernt. Und trotzdem noch mal zum Schluss. Welcher von diesen dreien, Sie haben ja alle drei kennengelernt, auch mal gesehen, wenn Sie das sagen wollen, von den dreien, wer hat Sie am meisten beeindruckt?
Ich glaube, das ist kein Wunder, das ist Prinz Philipp. Da ist irgendwie alles stimmig gewesen. Bei den beiden anderen, Klaus und auch bei Henrik, ist es eben doch etwas traurig geworden, das Ganze. Und das ist natürlich etwas, was so ein bisschen auch das Image der Krone dort ja ein wenig schon den Glanz genommen hat.
Dass man im Prinzip so eine Ernüchterung erfahren hat, dann auch, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte, ne?
Na, ich würde mal so sagen, man sieht dann eben, dass doch Normalität überall ist. Das heißt, nirgendwo ist alles perfekt, überall ist ein Kratzer im Glanz und überall stimmt irgendwas nicht. Das Schicksal macht also nicht Halt vor royalen Gestalten, vor Königen, vor Kaisern, da sind sie mit einmal alle gleich und das ist irgendwie ja für den Rest der Bevölkerung auf Erden auch schon wieder tröstend.
Das war ein schönes Schlusswort. Herr Wollitz, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke und ich finde, wir sollten unbedingt auch was machen, ja gerade so was in Richtung Schweden geht, zum Beispiel Prinzgemahl Daniel, welche Rolle er spielt, gerade für Kronprinzessin Victoria. Ich hoffe, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder und Sie hatten genauso viel Spaß. Und
ja, ich fühle mich auch gut unterhalten mit Ihnen. Danke fürs Gespräch und ich sage Bye-bye nach Mainz und wo auch immer Sie sind.
Ja, das sage ich auch. Vielen Dank, Herr Wollitz. Und ja, das war Annelies Royale Welt. mit einer Ausgabe zum Thema Prinzgemahle. Und es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Und ich glaube, wir hätten noch Stunden reden können zusammen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich will nochmal dazu sagen, dass die Folge über Prinz Philipp auf Nummer 1 steht in der ARD-Audiothek in der Kategorie Gesellschaft. Also wer diese Folge noch nicht gehört hat, einfach reinhören. Aber auch andere Folgen, zum Beispiel zu Prinz Edward, der jüngste Sohn der Queen, welche Aufgaben er hat und alles spannende Einblicke. Also es lohnt sich, einfach anhören. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Bye-bye, bis zum nächsten Mal.
Das war Annelies royale Welt.
We will meet again.
Genau, das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. Hören uns wieder.
So sieht's aus. Indeed. In Annelies royaler Welt.